Es war etwa 1863 auf einem Bahnsteig in Kentucky. Es waren viele Menschen, die zu diesem Zug wollten. Es gab ein großes Gedränge. Und ein junger Mann namens Robert Todd wurde so an den Rand von dem Bahnsteig gedrückt, dass er zwischen dem Zug und dem Bahnsteig gefallen ist, gerade in dem Moment, als der Zug anfing, sich zu bewegen. Ein Mann namens Edwin Thomas hat beherzt zugepackt, ihm am Kragen gepackt und wieder auf den Bahnsteig gezogen und ihn ganz bestimmt vor schwerer Verletzung, vielleicht vor Schlimmerem, bewahrt. Etwa 2 Jahre später ist John Wilkes Booth in die Präsidentenloge in Ford's Theater in Washington, D.C. gegangen und hat den Präsidenten Abraham Lincoln erschossen. Nun, was verbindet diese beiden Geschichten? Warum erwähne ich diese zwei verschiedene Ereignisse? Weil von der ersten Geschichte, der Robert Todd, der vom Bahnsteig gefallen ist, war Robert Todd Lincoln, der älteste Sohn von Abraham Lincoln. Und Edwin Thomas war Edwin Thomas Booth, der ältere Bruder von John Wilkes Booth. Diese Geschichte ist übrigens historisch belegt, das ist kein Urban Legend. Wie unterschiedlich können Brüder sein? Und höre hier bitte auch Schwestern. Schwestern können genauso unterschiedlich sein. Wie unterschiedlich können Brüder sein? Also, ich habe selber 3 Brüder und kann euch sagen, auch wenn im selben Haushalt, im selben Kulturkreis und in selben Umständen sozusagen aufgewachsen sind, dennoch können Brüder wirklich sehr, sehr unterschiedlich sein. Vor 3 Wochen, wie erwähnt, habe ich mit der Serie für die Passionszeit begonnen. Wozu das Kreuz? Und ja, wir schauen uns verschiedene biblische Beispiele, aber natürlich auch heutige Beispiele an, die zeigen, warum es notwendig war, dass so ein hoher Preis bezahlt wurde, dass Gott selber gekommen ist, dass er so leiden musste. Vor 3 Wochen ging es um Adam und Eva. Sie waren im Paradiesgarten, sie hatten alles, was sie brauchten. Und sie hatten auch ihre Unschuld. Sie sind auf die Lüge der Schlange eingefallen, dass sie wie Gott werden können. Und plötzlich war es nicht mehr genug, alles zu haben, was sie brauchten. Dieser Reiz, wie Gott zu werden, war zu groß. Und sie wussten dann besser. Und sie sind auf diese Lüge drauf eingefallen, dass man in der Unabhängigkeit von Gott freier, stärker werden würde. Aber leider mussten sie dann erleben, dass gerade der Versuch, sich von seinem Schöpfer zu lösen, also die Sünde, sie noch viel mehr versklavt hat als alles andere. Dass sie gerade da ihre Freiheit verloren haben. Heute schauen wir eine Generation weiter. Die Geschichte von Kain und Abel. Und ja, ich lese aus 1. Mose 4, die Verse 1 bis 16. Und so wie ich das vor 3 Wochen gemacht habe, habe ich jetzt keine Folien zum Mitlesen gemacht. Ich meine, wer möchte, kann gerne in seiner Bibel da mitlesen. Aber sonst lade ich einfach dazu ein, dass man auf diese Geschichte hört. Der Mensch erkannte Eva, seine Frau. Sie wurde schwanger und gebar Kain. Da sagte sie, ich habe einen Mann vom Herrn erworben. Sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und Kain Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn eine Gabe von den Früchten des Erdbodens dar. Aber Abel brachte eine dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und sein Gabe, aber auf Kain und seine Gabe schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß, und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu Kain: Warum überläuft es dich heiß und warum senkt sich dein Blick? Ist es nicht so, wenn du gut handelst, darfst du aufblicken? Wenn du nicht gut handelst, lauert an der Tür die Sünde. Sie hat Verlangen nach dir, doch du sollst über sie herrschen. Da redete Kain mit Abel, seinem Bruder. Als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen Abel, seinen Bruder, und tötete ihn. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist Abel, dein Bruder? Er entgegnete: Ich weiß es nicht. Bin er der Hüter meines Bruders? Der Herr sprach: Was hast du getan? Das Blut deines Bruders erhebt seine Stimme und schreit zu mir vom Erdboden. So bist du jetzt verflucht, verbannt vom Erdboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Erdboden bearbeitest, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein. Kain antwortete dem Herrn: Zu groß ist meine Schuld, dass ich sie tragen könnte. Siehst du, hast mich heute vom Erdboden vertrieben und ich muss mich von deinem Angesicht verbergen. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein und jeder, der mich findet, wird mich töten. Der Herr aber sprach zu ihm: Darum soll jeder, der Kain tötet, siebenfache Rache verfallen. Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. So zog Kain fort, weg vom Herrn, und ließ sich im Land Not nieder, östlich von Eden. Seit Menschengedenken wird gerätselt und überlegt und theoretisiert, was war es, was diesen Unterschied ausgemacht hat? Was war es an Abels Opfer, was so viel besser war als an Kains, dass es zu dieser Auseinandersetzung gekommen ist, dass es sogar dazu gekommen ist, dass Kain wohl aus Eifersucht den Abel ermordet hat? Und gut, es gibt verschiedenste Theorien, die über Jahrhunderte, gar Jahrtausende entstanden sind. Manche von diesen sind ganz interessant und vielleicht auch zutreffend. Aber an dieser Stelle möchte ich auch eine gewisse Warnung aussprechen, dass wir es nicht verlangen von einem Text, dass er Antworten gibt, die er uns nicht anbietet. Weil häufig ist es eine Gefahr, dass wir uns in diesen verschiedenen Fragen, die uns beschäftigen, verlieren. Dabei gehen wir der Gefahr ein, dass wir nicht mehr auf das schauen, was der Text uns sagt. Weil was der Text uns sagt, ist auch das, wo wir herausfinden können, warum diese Geschichte so wichtig ist, dass sie uns über Jahrtausende erhalten geblieben ist, dass sie von Generation zu Generation immer weiter erzählt wurde. Und das ist für uns wichtig, dass wir sehen, was uns da gesagt werden soll und uns nicht verrückt machen über das, was der Text weglässt. Es ist natürlich sehr viel. Wir hören von der Geburt der Jungs und plötzlich sind sie schon im Beruf. Also da ist eine ganze Menge, was eben nicht drinsteht. Aber was drinsteht, ist so sehr wichtig. Im Kapitel 3 haben wir gesehen, dass die Menschen sich gegen Gott aufgelehnt haben, sich nicht mehr an seinem Gebot gehalten haben. Hier finden wir, dass die Menschen sich gegeneinander auflehnen. Sogar bis hin zum Mord. Bruder gegen Bruder. Und die Erde wird mit Blut getränkt. Manche sehen in Kains Tat den Drang nach Anerkennung. Abels Opfer wird angenommen, sein Opfer nicht. Der Gedanke ist eine recht einfache mathematische Gleichung, wenn man so will. Wenn ich Nummer 2 bin, also wenn ich Nummer 1 ausschalte, bin ich dann Nummer 1. Rücke ich von 2 auf 1 hinauf. Ich bessere meine Lage, wenn ich dem, also den verschwinden lasse, wenn ich den wegtun kann, wenn ich den ausschalten kann. Aber genau wie Adam und Eva im Garten, die wie Gott sein wollten, ist das Gegenteil eingetreten. Adam und Eva wollten wie Gott sein und mussten nach der Sünde erkennen, dass sie alles andere waren. Kain hat seinen Stand nicht gebessert, hat keinen Vorteil daraus gewonnen, dass er seinen Bruder getötet hat, sondern seine Lage wurde nur noch viel schlimmer. Die Gottesferne wurde nur noch viel größer. Und diese Wirklichkeit findet man immer und immer wieder durch die Geschichte bis zu dem heutigen Tag. Wir sind alle entsetzt. Gut, der Spruch ist vielleicht zu allgemein, aber alle, mit wem ich gesprochen habe, sind entsetzt über diesen sinnlosen Krieg in der Ukraine. Und man fragt sich immer wieder, was wollen sie damit erreichen? Was soll das überhaupt bringen? Aber es passt direkt in diese Gewaltspirale, die man überall und immer wieder durch die gesamte Geschichte findet. Natürlich die sehr wichtige Frage an dieser Stelle. Welche Antwort bietet unser Glaube auf diesen schrecklichen Kreislauf, den wir immer wieder beobachten? Manche wollen behaupten, dass es keinen Gott gibt oder zumindest keinen gnädigen Gott, weil es Kriege, Morde, Missbrauch und dergleichen mehr in der Welt gibt. Aber was wir in den Berichten von Sündenfall und Brudermord finden, ist ein Gott, der zutiefst verletzt ist von dem Ungehorsam, Misstrauen und der Gewalt ihm gegenüber, aber auch einander gegenüber. Das ist übrigens etwas, was in der Bibel und gerade im Neuen Testament auch nicht, aber nicht nur, immer wieder so deutlich gemacht wird. Du kannst dich nicht gegen deinen Nächsten versündigen, ohne dich gegen Gott zu versündigen. Weil dein Nächster ist auch Geschöpf Gottes, den er auch unendlich liebt. Gott bestraft, aber er lässt auch Gnade walten. Die Bibel ist dann die fortlaufende Geschichte, wie dieser Gott dem Menschen immer wieder nachgeht und zu uns ruft: Kehrt um. Kehrt um vom Tod. Kehrt um zum Leben. Der Gott, der immer wieder zu uns ruft. Der Gott der Erneuerung, der Vergebung, des Neubeginns. Und immer wieder von einer Generation zur nächsten wird er immer wieder abgelehnt. Aber zu der Behauptung, es kann keinen Gott geben, es kann zumindest keinen gnädigen Gott geben, wenn er diese Dinge in dieser Welt zulässt. Leider ist diese Aussage sehr kurzsichtig, weil wir müssen erkennen, wenn Gott diese Dinge ausschaltet und stoppt, heißt das aber, dass er auch das, was wir tun, was ungerecht ist, stoppen wird. Und dass wir dann keine Wahl mehr haben in der Sache. Und wie geht man dann damit um, dass die Menschen immer wieder Schreckliches machen und Strafe verdienen? Wie geht man mit der scheinbar Ausweglosigkeit der Sturheit und Ungerechtigkeit des Menschen um? Gottes Antwort darauf war, dass er selber den Preis bezahlt, die Strafe auf sich selbst genommen hat. Und an einem Kreuz ist der schuldlose Sohn Gottes für uns gestorben. Es gibt eine Einstellung, die ich meine immer wieder zu vernehmen. dass Leute ein bisschen nach dem Motto handeln, Jesus ist für mich gestorben, dass ich meinen Freifahrtschein in den Himmel bekommen kann. Und ich finde, diese Denkweise ist eine Degradierung von dem, was Jesus getan hat und von dem, was er beabsichtigt. Weil diese Denkweise sagt, es geht darum, was ich daraus habe, welchen Vorteil ich haben kann. Aber geht es wirklich nur darum, welchen Vorteil ich daraus schlagen kann? Ist das nicht wieder dieser Egoismus, der sagt, es dreht sich alles um mich? Jesus ist gestorben, dass wir einen neuen Weg zu leben finden können, eine neue Art des Lebens finden können. Und bei dieser neuen Art des Lebens geht es nicht darum, welche Vorteile kann ich für mich rausschlagen? Was kann ich für mich mitnehmen und was mir nicht gefällt, liegen lassen? Es geht darum, auf ihn zu schauen und zu erkennen, wie das Leben eigentlich sein soll, wie wir leben sollen. Darum geht es, wenn wir gerade im Neuen Testament lesen, dass wir dem Sohn ähnlicher werden sollen. Dass wir eben nicht das rauspicken, was uns gerade gefällt und was zu unserem Vorteil zu sein scheint, sondern dass wir es lernen, ihm gehorsam zu sein. Auch wenn das mir gerade nicht so passt oder auch wenn es mir gar nicht gefällt. Sondern zu erkennen, dass er der Herr des Lebens ist, dass er wirklich weiß, wie das Leben gelingt. Und dass das Gehorsam zu ihm nicht nur ein, das ist ein Gesetz, was ich machen muss, sondern dass das Gehorsam zu ihm der Weg zum Leben ist. Und dass der Dienst an ihm, dass der Dienst an unserem Nächsten sein Wille ist, um diese Welt zu retten. Um diese Welt zu erneuern, um uns zu erneuern. Unsere Erneuerung muss auch mit unserem Denken beginnen. Es geht darum, dass wir unser Handeln, unser Denken und unser Leben auf ihn ausrichten. Denn er gibt uns eine neue Hoffnung und zeigt uns eine neue Art zu leben. In dem Hebräerbrief im Neuen Testament findet man sehr viele faszinierende Ausführungen. Aber im Kapitel 12 findet man eine ausführliche Beschreibung unserer Hoffnung. Und daraus möchte ich einfach einen Vers vorlesen. Hebräer 12, 24. Ihr kommt zum Mittler eines neuen Bundes, Jesus, und zum Blut der Besprengung, das mächtiger ruft als das Blut Abels. Das Blut Abels steht für diese stetige Ungerechtigkeit, die wir in dieser Welt erleben, die wir mitunter in dieser Welt verursachen. Und so wie Gott das in 1. Mose 4 gesagt hat, dass das Blut Abels zu ihm schreit aus dem Boden, so schreit alle Ungerechtigkeit zu unserem gerechten und gnädigen Gott. Und er hat das Opfer gebracht. Er hat den Preis bezahlt. Und das Blut Jesu ist mächtiger als all unsere Ungerechtigkeit. Aber dafür braucht es ein Kreuz. Ein Opfer musste gebracht werden. Sühne musste stattfinden. Und Gott selber hat den Preis für uns bezahlt. Das Kreuz war notwendig, dass wir die Erlösung Gottes erleben dürfen. Und durch diese Erlösung haben wir eine Hoffnung, die stärker ist als alle Ungerechtigkeit dieser Welt. Und viele Menschen haben es über Generationen, über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg erlebt, dass selbst beim Krieg, und ich möchte sehr vorsichtig sein bei dieser Aussage, weil wir diesen Krieg jetzt nicht selber am eigenen Leib erleben. Das ist nichts, was ich jetzt flapsig sagen will, aber so viele Menschen haben es auch in diesem Land erlebt, selbst im Krieg, in Hungersnot, in Todesnot, Krankheit und so weiter, dass dieser Gott treu ist, dass die Hoffnung, die er uns gibt, nie zunichte gemacht werden kann. Wir können sie aufgeben, diese Wahl haben wir. Aber wenn wir bei ihm bleiben, kann diese Hoffnung uns nicht genommen, weil sie auch über unser Leben hinaus geht. Und die Frage, warum stoppt Gott einen Putin nicht, ist eben kurzsichtig, weil die Antwort, die wir uns darauf wünschen, würde gleichzeitig bedeuten, dass er uns von aller Ungerechtigkeit aufhalten müsste, auch von den Dingen, die wir selber für gerechtfertigt halten. Aber Gott strebt eine echte Beziehung mit uns an. Etwas, was nur aus einem freien Herzen kommen kann. Und das ist Gottes Einladung an uns immer und immer wieder. Kehrt um zu mir. Kehrt eure Herzen zu mir. Denn ich gebe euch Hoffnung und Leben. Dafür ist er ans Kreuz gegangen und für uns gestorben. Amen. Wir wollen um Gottes Segen bitten für Konstanze, für die Jugendarbeit in unserer Gemeinde und auch für die bevorstehende Woche. Ich lade die Gemeinde dazu ein, dazu aufzustehen. Allmächtiger Herr, es ist so viel, was auf der Weltbühne geschieht, was uns bewegt. Es ist so viel, was uns in unseren vertrauten Kreisen bewegt. Und Herr, immer wieder fragen wir uns, was soll werden, wie soll das weitergehen? Und Herr, ja, unser Herr Jesus hat uns in der Bergpredigt gesagt, selig sind die geistlich arm sind. Und Herr, wir kommen mit unserer Armut zu dir und legen sie vor dich hin. Herr, wir haben nur in deinem Reichtum Hoffnung und Zuversicht. Und so bitten wir dich, Herr, schenke du uns deine Hoffnung immer wieder neu. Gebe du uns Zuversicht und richte unseren Blick auf dich und auf deine Möglichkeiten. Herr, wir bitten dich um deinen Segen für Konstanze. Wir bitten dich um deinen Segen für die Jugendarbeit in dieser Gemeinde, denn es liegt uns so sehr am Herzen, dass junge Menschen dich kennenlernen, dich erfahren. Und Herr, wir bitten dich um deinen Segen für jeden Einzelnen von uns. Wenn wir jetzt in diese Woche hineingehen, hilf uns, Herr, überwinde du alle Verzagtheit und schenke du neuen Mut. Geh du mit uns mit deinem Heiligen Geist. Lass dein Segen auf uns sein, auf dass wir Segen sein können für die um uns herum. Wir geben dir alle Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und weise darauf hin, der Ausgang ist bitte hier vorne.